und heute beim Thekencast.
Kühnes Mama hat uns Kühne gebracht, die ist heilig.
And now, time for some amusing and human experiments.
When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
Hallo, willkommen zur 10. Folge von Drei Männer und ein Film, die Movie Break Taken Podcast. Ja, schon 10 Folgen. Schon 10 Male haben wir über Filme geredet, über die man sich am besten bei einem Bierchen unterhält. Zum Jubiläum haben wir uns ein echtes Brett von einem Film ausgesucht. Ich kann euch sagen, den zu gucken war ein echt wilder Ritt. Echtes Adrenalin, gepresst zwischen Vor- und Abspann. Aber bevor wir dazu kommen, begrüße ich recht herzlich Pascal und Stu. Nein, warte, ich bin Stu. Wie heißt der andere Typ bis nochmal, Pascal?
Christian.
Christian. Hallo Christian, bist du neu hier?
Ihr dürft auch gerne Kühne sagen, aber Christian ist auch vollkommen in Ordnung.
Ich habe gedacht, ich sage jetzt mal Christian, um die Leute ein bisschen zu verwirren, dass sie denken, wer ist denn heute da?
Wer ist denn dieser ominöse Christian, von dem alle sprechen?
Wir nennen den Kühne heute nur Christian.
Nein, das
ich nicht. Nein, wir haben ja auch noch ein bisschen Würde, ne?
Ja.
Du klangst sehr gelangweilt, du. Was ist da los?
Ich kann dem Abhilfe schaffen.
Ah.
Ich sage es gleich vorweg, also meine Kollegen wissen das auch, ich habe heute kein Dosenbier am Start, sondern ein Secco Rosato trocken, Frischante, ein Prosecco in der Dose, passend zum Film. Ich war heute im Supermarkt und dachte mir so, komm, du weißt, heute Abend wieder Thekencast, übrigens, herzlich gut zum 10.
Und alles dachte, Gute?
Ja, alles Gute. Und dachte mir so, hey, soll ich jetzt wieder hier irgendwie Bier? Und dachte mir, nein. Zu dem Film, den wir heute besprechen, passt mir was Feminines an Prosecco. Mhm. Und ich nehme jetzt meinen ersten Schluck. Ich habe noch nie Prosecco aus der Dose getrunken.
Ja, oh. Das wird dir nicht schmecken.
Ja, ich bin mir nicht sicher.
Also ich habe ja nichts gegen Prosecco, aber so aus der Dose, das wirkt schon ziemlich assig.
Hättest also, du vielleicht in ein Glas umkippen müssen.
Ja, aber irgendwie, jetzt wo ich das Ding einen Schluck getrunken habe, habe ich Lust, mir irgendwelche lustigen Hasenohren aufzusetzen und mit einem lauten Wuh durch die Innenstadt zu rennen.
Naja. Hol dir doch eine Sektflöte und füll das da eben rein.
Ich habe keine Sektflöte, das ist ein Single-Haushalt, lieber Freund.
Ich hab übrigens auch lange überlegt, erstmal, um meine Stimmung zu erhellen. Ich hab auch lange überlegt, was ich machen kann. Ich war bei Bauers Beste irgendwie da so ein Bier oder ein Dunkelbier, wobei das schon wieder falsch wäre. Aber ich habe mich dazu entschlossen, es wirklich ganz langweilig wie den Film, den wir heute besprechen, zu machen. Ich habe einfach einen Veltins.
Ja, kann man machen, finde ich. Ist nicht mein Favorit, aber ist okay. Ich hingegen bin heute mal ganz keck gewesen und stand heute vorm Bierregal bei uns, im Edeka übrigens, und habe gedacht, ja, was nimmst du denn heute mal? Also ein richtiges Bier sollte es nicht sein, weil ein richtiges Bier hat der Film nicht verdient. Und dann habe ich mir gedacht, es muss ein Mischbier sein heute. Und nachdem ich schon einen Hinweis darauf bekommen habe, was du sich heute gegönnt hat, habe ich auch mal so ein bisschen geguckt und mich an meine Jugendzeit zurückerinnert gefühlt, wo man gerne mal ein mischig spritziges Bierchen getrunken hat und ich habe auf ein Desperados zurückgegriffen. Oh, das trinke ich ja immer noch sehr gerne.
Ja, also ich habe vor ein paar Wochen auch mal wieder so Desperado getrunken und da ist mir auch aufgefallen, ich mag das ganz gerne, aber das ist so eine Art von Bier, ich trinke davon eine Flasche oder eine Dose, habe ich genug davon.
Ja, es reicht auch, also zum Anheizen ist das ganz gut.
Was soll ich jetzt sagen? Ich trinke davon auch einen ganzen Eimer.
Naja, du kommst aus dem Pott, ne? Ja, da ist es noch ein bisschen anders.
So, wir hören uns mit jetzt, Stil, wie ich mach's immer so ein Limettchen da oben rein oder so ein Zitrönchen.
Das kann man auch gut beim Corona machen. Das sieht sehr schön aus. Aber wir hören uns jetzt einfach mal das Klangbild an von der Desperados-Dose. Ich öffne sie mal kurz, Moment.
Oh. Es klingt direkt sommerlich. Das klingt direkt das, nach Sommer, nach...
Das ist Sommer. Nach Grillen, Sonnenbrille und einer milden Brise. Also Prost in die Runde, ne?
Ja, nochmal Prost an euch und erneut... Alles Gute an uns. 10 Ausgaben, Thekencast.
Lasst es noch 10 weitere werden. Oder 100 oder 1000.
Ich sag's ganz ehrlich, wenn wir weiterhin in den nächsten Ausgaben auch solche Sachen wie Bodyguard besprechen, dann steige ich aus.
Ja, wobei. Jetzt hast du unseren Titel ja schon verraten.
Na gut, da steht ja auch im Namen drin, oder?
Ja. Gibt da sowas, das heißt Überschrift. Lieber Kühne.
Ja, wobei ich richtig. wobei ich einmal gegenwirken möchte bei dieser Aussage, ist du. Das Schöne ist ja nicht, die Filme zu gucken, sondern mit uns darüber zu sprechen. Und ich glaube, recht, auch wenn wir jetzt 30 Mal Bodyguard noch machen würden, es wäre immer noch nett. Ja. Aber also das vorab, wie ihr sicher schon gemerkt habt, Bodyguard ist bisher ja das Lowlight in unserer Thekencast 3. Aber es ist das Jubiläum.
Ja, und da haben wir uns extra gedacht, wir nehmen was Actiongeladenes, etwas, was richtig Spaß macht, was voll auf die Fresse gibt. Ja. Und die beiden anderen haben sich für Bodyguard entschieden.
Das ist übrigens eine Lüge. Das ist immer noch eine Lüge. Also, um euch Hörer da nochmal kurz Kontext zu geben, der Kühne möchte uns gerne die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Jo. Allerdings war das eine gemeinschaftliche Entscheidung, die
der
mal
Kühne
bei einem
unterstrichen hat mit den Worten cool, den hat mein Papa auf DVD.
So, und es war ein privates Skype und es war nicht angesetzt, dass wir irgendwie über die nächsten Thekencast-Folgen sprechen wollen, aber es passiert natürlich immer automatisch. Und natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, was man für einen Jubiläumsfilm nennen könnte. Und wir sind dann eben auf Bodyguard gekommen, weil ich habe den noch nie gesehen. Kühne hat den auf DVD oder sein Vater hat ihn auf DVD und Stu hat einfach gesagt, ja, lange nicht mehr gesehen, warum nicht?
Ja. Ja, okay. Wir müssen ja auch so ein bisschen Abwechslung in unseren Cast reinbringen. Ne? Wir hatten jetzt viel Action, wir hatten viel Ballerei, wir hatten Monster, wir hatten
und jetzt haben wir gar nichts.
Blätter.
Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall das erste Mal auch eine wichtige Frauenfigur einfach mal. Ne?
Also Moment mal, war Cindy in der Phantomkommando nicht wichtig oder Jenny?
Hä? Nein. Also für die Geschichte ja, aber für die Screentime nein.
Okay. Ja. 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 Also ich will ehrlich sein, zum einen, wir haben euch gut da draußen reingelegt, weil ja am Ende der letzten Folge Roadhouse gesagt haben, boah, das wird ein richtig krasser Teil mit Bodycount und so. Ja, verarscht.
Ja.
Und leider
habe ich gar nicht, ehrlich, dass du hast davon ausgegangen, dass wir irgendwas anderes besprechen.
Der wusste ich doch nicht, dass sein Vater den auf DVD hat, den Film.
Ja, schieb mir das doch nicht in die Schuld. Vater, wenn du das hörst, es tut mir leid.
In Folge 20 dann habe Kühnes Dad mal zu Gast. Da kann der vielleicht
eine Ghost-Nachricht von Sam besprechen oder sowas.
Ja. Okay, liebe Leute, wir haben jetzt schon hier echt lange vorgeplänkelt.
Das, ja, ist doch schön.
Ja,
muss das Jubiläum sein.
Ich weiß, es ist schön. Ich merke halt nur, kennt ihr das auch so Blubberwasser, alkoholisches, steigt mir zumindest recht schnell in die Birne.
Ist doch gut.
Ja, super.
Also ich muss ja auch nochmal klein ein bisschen off-topic. Corona hat meine Trinkfestigkeit rapide verschwinden lassen. Also ich vertrage kaum noch was. Ich merke, dass wenn ich 2-3 Bier trinke, bin ich schon angeduselt. Wenn dann zwischendurch noch Shots kommen, dann ist es echt schwierig. Und so ein Desperados hat ja dann nochmal ein bisschen mehr. 5,9%. Es könnte auch sein, dass ich während des Podcasts so ein bisschen die Muttersprache verliere.
Du, ich
habe hier schon mal die Warnung. Hälfte also Kühne ist Kampftrinker.
Kommando nur gelallt. Also von daher, ja. das ist vollkommen in Ordnung.
Ich reagiere damit wie folgt. So.
Okay, das war die nächste Dose oder war das die Shotgun?
Also ich muss sagen, dieses Prosecco-Ding hat irgendwie 0,2 Liter. Also da ist halt nichts drin. Das ziehe ich halt mit einem Atemzug weg. Und ich habe mir jetzt das zweite Getränk geholt. Auch ein Mixgetränk, ein Mixery. Mhm. Iced Blue. Und ich habe mich dafür entschieden, weil wenn ich Bodyguard mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es blau.
Mhm.
Aber ja, dazu kommen wir später. Ich stelle jetzt erstmal die obligatorische Frage, wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch, beziehungsweise gestern? Wer möchte anfangen?
Ich finde, der Kühne muss anfangen, weil der hat uns den Film untergejubelt.
Ich war das überhaupt nicht. also ich glaube, ich habe den Film, glaube ich, vor 15 Jahren mal gesehen. Das ist schon viel länger her. Als damals so. Ja, es gibt keine lustige Geschichte dazu, wirklich nicht. Ich habe mir den einfach irgendwann mal angeguckt. Mein Vater fand den gut, meine Mutter fand den gut und da haben wir den dann alle drei dann zusammen geguckt.
Mhm.
Das ist 15 oder 20 Jahre her sein oder sowas. Und ja, es ist im Endeffekt genau das passiert, was mir jetzt bei der Sichtung auch passiert ist. Ich habe alles vergessen. Also ich konnte mich so gut wie an nichts mehr erinnern, was in diesem Film vorkommt.
Mhm.
Und deswegen nehme ich einfach den Montag, wo ich den Film jetzt für den Podcast geguckt habe, einfach nochmal als, ja, das ist vielleicht auch wieder mein erstes Mal. So hat sich's auf jeden Fall angefühlt. Das Problem ist, wenn ich ihn morgen nochmal gucken würde, wäre es schon wieder mein erstes Mal. Er ist absolut nichtssagend und er hat damals nicht wirklich gut auf mich gewirkt und heute ist es nicht groß anders.
Ja, bei mir war gestern das erste Mal, also einen Tag vor dieser Podcast-Aufnahme. Ich habe natürlich schon, also als Filmfan kommt man nicht um Bodyguard herum, man hört diesen Titel irgendwann. Und großer Film der 90er Jahre, zwei absolute Superstars auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren damals, das meistverkaufte Album der 90er oder was weiß ich, alles Superlativen. Und ich weiß auch noch, dass das Album bei uns auch im CD-Regal damals stand und des Öfteren auch mal angehört wurde. Ja, und ich habe ihn gestern geguckt und ich bin froh, dass diese Lücke jetzt weg ist, aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, danke. Muss ich ja wieder jetzt den Tag retten. Bei mir war es wie folgt, der kam am 7. Januar 93 in die Kinos und meine Mutter ist da reingegangen und ich war zu dem Zeitpunkt noch 11 und ich wollte diesen Film unbedingt gucken, weil ich schon mitbekommen habe, da ist so eine Art Hype um den Film. Und meine Mutter war halt, wie gesagt, im Kino und als ich dann 12 wurde und der dann irgendwann auch auf Video erschien, habe ich meine Mutter angefühlt, boah, bitte lass uns Bodyguard ausleihen. Und meine Mutter hat sich wirklich standhaft geweigert mit der Begründung, der ist zu brutal. Da, ja, genau. Da gibt es eine Szene, da wird ein Typ irgendwie gesprengt oder so. Meine Mutter war nicht clever. Weil zum einen ist es natürlich gelogen, da wird niemand gesprengt. Zum anderen macht das hier einen erst richtig heiß auf den Film. Ne? Ich habe es dann aber irgendwann eher aufgegeben und es war mir auch irgendwann egal. Und dann habe ich den, glaube ich, boah, mit Anfang 20 mal so im Fernsehen geguckt und habe den so als, ja, war okay, abgespeichert. Und die Zweitsichtung hatte ich halt jetzt auch gestern oder vorgestern war es. Und muss diese Meinung von eins echt revidieren. Ich hatte echt meine Probleme mit dem Film. Und das habe ich daran gemerkt, dass, also kennt ihr das, wenn euch ein Film nicht bekommt, dass ihr dann irgendwie Fragen stellt, die ihr bei einem unterhaltsamen Film oder einem Film, der euch abholt, gar nicht stellen würdet. Ne? Und bei Bodyguard schossen mir so viele Fragen in den Kopf, wie zum Beispiel, wenn Frank Farmer der Bodyguard ist, was macht dann Bobby Bodyguard? Ist der dann Farmer? Und nur so ein Scheiß, ja?
Ja. Du solltest den Sekt wirklich aus dem Kopf lassen.
Das ist, ja, ich weiß.
Mir ist übrigens gerade eingefallen, ich habe ihn jetzt sogar zum dritten Mal schon gesehen, weil ich den vor vielen, vielen Jahren hier mal mit einer Ex-Freundin geguckt habe. Ja, ich habe, glaube ich, damals gedacht, dass das ein okayer Film ist, wenn du den mit deiner Freundin guckst und, ne, vielleicht nützt es ja was. Und auch da kann ich sagen, nein.
Ja. Nein. Also. Aber Kühne, du hast jetzt gesagt, du hast den Film fast schon wieder vergessen, deswegen möchte ich mich mit dir dieses Experiment jetzt wagen. Und zwar erzähl unseren Zuhörern doch mal grob, worum geht es in Bodyguard?
Okay. ich könnte jetzt Inhaltsangabe vorlesen, die was vielleicht am besten wäre, aber ich kann es ja zum Jubiläum auch einfach mal aus dem Kopf machen, weil dann wird es, glaube ich, lustig. Also es geht um Rachel Moron, ein
nicht Superstar. Moron ist was anderes.
Maron. Ja, dann Maron. Ich habe zumindest den Vornamen richtig gehabt.
Ja.
Superstar auf dem Hoch ihrer Karriere, Sängerin, Schauspielerin, für den Oscar nominiert, nur Nummer 1 Hits. Und sie schwebt in Lebensgefahr, weil böse Briefe bei ihr auf dem Bett liegen, was sie nicht weiß. Und Puppen explodieren, was sie nicht weiß. Und deswegen wird der beste Bodyguard der Branche engagiert, das ist eben Frank Farmer und er soll sich eben mit dem eingebildeten Popstar, mit dem hochnäsigen Popstar auseinandersetzen und sie beschützen und wie es eben in einer Romanze auch üblich ist, werden beide Welten verbunden und sie kommen sich näher und bauen eine Beziehung auf, nur um später die Beziehung zu beenden, um später die Beziehung wieder aufzunehmen, um am Ende die Beziehung erst wieder zu beenden. Schmonzette.
Ich bin überrascht, also genau so oder so ähnlich hätte ich den Film jetzt auch zusammengefasst. Der Film fängt an und du siehst die ersten 10 Sekunden, du weißt, 90er. Der sieht so nach 90 oder nach frühen 90ern aus. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das Bier ausgewählt habe wegen Blau und der Film hat auch so durchgehend so einen blaustichigen Ton. Ja. Und irgendwie assoziiere ich das mit 90ern. Ihr auch?
Ja, wegen ein Blutabedidabedei.
Pascal, warum hast du gesagt, es ist eine gute Idee, Kühne mit uns in den Abort zu holen? Also das musst du jetzt nochmal erklären, bitte. Also.
Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass jemals sowas kommt, aber...
Ich muss zugeben, ich war gerade selber von mir überrascht.
Ja, manchmal kommt... ich weiß gar nicht so sehr, ob 90er Jahre jetzt unbedingt blau, die unbedingt blau sind. Hast du da noch gerade irgendwie andere Filme, die auch so ein visuelles Konzept haben, dass die wirklich blau sind? Oder ist es einfach nur so ein Gefühl?
Es ist, glaube ich, mehr so ein Gefühl. Und andere Filme, die ich halt in dieser Farbe verbinde, so blöd es klingt, ist zum Beispiel die komplette Leave Weapon-Reihe. Vor allem die erste.
Vor allem der erste. Ja. Ja, der zweite auch noch, ne?
Ja.
Ja. Also ich, was bei mir war es gerade so, als du gesagt hast, blau, musste ich ganz stark, ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, das ist dieser Vampirfilm von Tony Scott.
Begierde.
Begierde. Hm. Das ist ja einer der blauesten Filme aller Zeiten. An den musste ich jetzt denken. Und das ist ganz schön, dass ich an den denken musste, weil Tony Scott ist vielleicht ein interessanter Name für Bodyguard. Denn Tony Scott hat das ja quasi im Action-Kino Amerikas so ein bisschen etabliert, dieses sehr ausgeprägte Farbkonzept. Und ich glaube, dass sich Bodyguard auch daran versucht hat, diesen durchgestylten Pop-Stil, den Tony Scott in den 80er Jahren vor allem natürlich mit Top Gun oder mit Tage des Donners etabliert hat, dass sie da auch versucht haben, das so ein bisschen nachzuahmen. Allerdings haben sie eine entscheidende Sache vergessen, um Tony Scott nachzuahmen, nämlich Tony Scott zu engagieren.
Ja.
ja.
Also ich deswegen, ehrlich sagen, als du jetzt gesagt hast, Tony Scott, war meine erste Assoziation auch, boah, warum haben sie den nicht genommen?
Genau, das habe ich mir nämlich gestern auch die ganze Zeit gedacht, Tony Scott hätte Bodyguard machen müssen. Dann wäre das ein geiler Film geworden vielleicht.
Ja, ja gut. Ich meine, das Ärgerliche oder das Komische dabei ist ja, dass wirklich auch fähige Menschen dabei waren. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, Kevin Costner auf dem Hoch seiner Karriere. Du hast mit Drehbuchautor Lance Kasdan natürlich auch einen, der große Filme damals zumindest geschrieben hat. Wir vergessen die letzten. Ich würde sagen, Bodyguard war so der Punkt, wo es bei ihm dann auch wirklich bergab ging. Mhm. Aber das, es hätte ja wirklich was Gutes werden können.
Ja, und bevor wir jetzt auf den Regisseur rumhacken, der Brite Mick Jackson, der hat davor diesen L.A.-Story gedreht, der ganz vergnüglich war. Und der hat vor allem in den 80ern diese BBC-Produktion Threats gemacht. Da geht es ja darum, was passiert, wenn jetzt wirklich ein Atomkrieg losgeht. Das ist auch ein herausragendes Stück Fernsehgeschichte. Aber ich will ehrlich sein, ich glaube, für Bodyguard war er der Falsche.
Ich kenne von ihm nur Volcano.
Stimmt. Nochmal, Pascal, stimmt, warum?
Das spricht nicht für mich.
Ja, es tut mir leid. Aber jetzt müssen wir den Kühner durchschleifen, ne? Ja. Jetzt ist er schon 10 Folgen dabei. Also.
Ja, ich bedanke mich für 10 Folgen.
Heute verkünde ich meinen Austritt. Ja. Nee, ich würde da auch mitgehen. Also ich glaube, Mick Jackson ist jetzt nicht Creme de la Creme. Aber der hat ja durchaus Filme gemacht, die heute auch noch positiv besprochen werden. Und Bodyguard gehört ja auch teilweise noch dazu. Ja. Der hat ja auf jeden Fall seinen Kultstatus und ist ja wirklich ein absoluter Pop-Meilenstein des 90er-Jahre-Kinos. Also da ist ja wirklich alles dabei, was geht. Also Kevin Costner, frisch gebackener Oscar-Gewinner und King einfach von Hollywood gefühlt. Whitney Houston, brauchen wir nicht drüber sprechen. Und diese beiden zusammen auf der Kamera, ich glaube, da damals in den 90ern wären wir da alle reingedackelt.
Ja, was man auch nicht vergessen darf, das habe ich jetzt erst gelesen, es gab halt wirklich auch eine Konzerttour zu Bodyguard.
Hm.
Also wo Whitney Houston halt gesagt hat, sie geht jetzt auf Tour und die Tour hieß nicht Whitney Houston Live, das war die Bodyguard-Tour. Und Whitney Houston, Gott hab sie selig, die hat nie die Musik gemacht, die mich anspricht. Aber es ist, glaube ich, außer Frage, dass das eine großartige und sehr talentierte Künstlerin war.
Ja, also man kann, glaube ich, über die Musik jetzt, klar, es muss einem nicht gefallen, aber sorry, also wer sagt das, Whitney Houston ist kacke.
Ja. Ja gut, also wenn ich schon mal vorweggreifen darf, die Musik ist das Beste an dem Film. Und egal, ob wir es jetzt mögen oder nicht, aber I Will Always Love You, das ist heute immer noch, das läuft rauf und runter und Spätestens dann, wenn auf der Fete ein bisschen geschmust werden soll, dann schmettert ja. die Whitney Houston da auch nochmal diesen Song dann da rein.
Ich glaube, da kann man echt sagen, das ist eine perfekte Pop-Hymne einfach.
Ja. Aber ich war ja, was diesen Song betrifft, am Ende von Bodyguard überrascht, weil in meiner Erinnerung war das immer so, sie steigt in diesen Privatjet und hält ihn dann an und rennt raus und dann küssen sie sich. Und die Kamera zwirbelt gefühlt 23.000 Mal um sie herum. Und in meiner Erinnerung dachte ich, dass dann dieses, das Finale des Songs kommt. Weißt du, wo sie nochmal richtig schnell, so richtig so aus tiefster Brust raus. Aber es ist anders geschnitten. Also fand das irgendwie seltsam unklimatisch.
Ich fand, das war der beste Moment im Film.
Ja?
Ja, ich fand das echt schön aufgebaut. Ich fand, das war auch die einzige Szene, wo man denken könnte, das hätte Tony Scott auch so inszeniert. wirklich, wie die Kamera dann so aus dem Flugzeug rausfährt und erstmal nur die Treppe zeigt und eben dann nicht dieser Knall kommt, sondern dieser Aufbau erst. Also der Knall kommt ja dann trotzdem noch später. Ja. Aber vielleicht hast du recht, man könnte dann erwarten, wenn der Kuss kommt, dass dann das große Schmettern losgeht. Aber ich fand, das war der stimmungsvollste Moment im Film, weil dann die Musik einmal wirklich gut und effektiv eingesetzt wurde und der auch wirklich dieser absolute emotionale Höhepunkt dann kam. Ja gut, 2 Minuten vor Abspann halt. Aber die Szene fand ich eigentlich ganz schön, wie sie inszeniert war.
Also das finde ich den Film auch nicht neben. Also der ist halt für die damalige Zeit, ist der technisch echt gut gemacht. Also solide, würde ich sagen.
Ja.
Ich habe halt nur ein großes Problem. Ich habe nichts gegen Romanzen und auch eine Schmazette gönne ich mir gerne. Aber die brauchen halt etwas, was essentiell ist. Und zwar, dass die Chemie zwischen den beiden Protagonisten, die sich da verlieben, stimmt, passt. Und es tut mir leid, aber Kevin Costner und Whitney Houston haben das nicht.
Nein, nein.
Well, you're such an expert on famous people, huh?
I've seen a few.
And you disagree?
You can be as you choose to be. It's an act of discipline sometimes, but it can be done.
Is that why you never stay with one of your clients? They too undisciplined for you? Or is it that you might start to care about them?
That's right.
Can't you answer straight just once?
You're too clever for me. I can't keep up.
Look at me, Farmer! You don't approve of me, do you?
Disapproval is a luxury I can't afford.
Oh, gets in the way, right? Don't like your emotions getting to you? Never mix business with pleasure.
That's right.
Will you grab that jacket for me, the red one, please?
I'm here to keep you alive, not help you shop.
Thanks.
Und das Ärgerliche ist ja, dass die Story so viel gibt, dass du da wirklich gut verarbeiten könntest. Beide aus verschiedenen Welten. Die Popsängerin, die sich dann so ein bisschen zurückentsinnt, vielleicht so ein bisschen back to the roots, weil sie sich ja auch von unten nach oben gearbeitet hat. Und da wäre ja so viel drin gewesen. Und bis heute, ich habe die Hälfte auch wieder vergessen, aber bis jetzt weiß ich nicht, warum die sich verliebt haben. Also ich hatte nur das Gefühl, dass beide so ein bisschen geil aufeinander waren und sagten, ja, los geht's. Und dieser Aufbau der Romanze, die generell, wie sich die Beziehung zwischen den beiden entwickelt, ist unglaublich schlecht inszeniert. Also entweder habe ich es nicht verstanden oder es war nicht da.
Naja, also das muss ich dem Film geben. Ich meine, beim ersten Mal, ich meine, er hatte ein Samurai-Schwert. Ne?
Das stimmt. Also, das möchte ich ja sehen. Also, wenn das funktioniert.
Und der Seidenschal.
Ja, das ist übrigens die einzige Szene, an die ich mich wirklich noch aktiv erinnern konnte, nach der Erstsichtung. Wie er dieses Samurai-Schwert da so hält und sie ihren Seidenschal so drüber wirft, ganz lasziv, und das Schwert so diesen Seidenschal so trennt.
Warum die nicht gerufen hat, ey, mein Schal, habe ich auch nicht verstanden. Aber dann gut.
Und ich habe doch...
Also du hast aber vollkommen recht, bei den beiden, warum auch immer, die Chemie ist nicht da. Dafür muss ich aber auch zugeben, dass Whitney Houston vielleicht eine grandiose Sängerin ist, aber sie ist auch einfach keine grandiose Schauspielerin.
Ja, ja, das wollte ich auch
ansprechen. Das ist mir gestern auch aufgefallen. Also das ist schauspielerisch echt mager.
Aber ein bisschen was geil.
Ich hatte so zwischenzeitlich das Gefühl, das ist 2 Stunden Werbung für Whitney Houston, die Whitney Houston spielt, um zu zeigen, wie Whitney Houston ist. Und
wie geil Kevin Costner ist.
Ja, nee, den fand ich auch fad. Also bei dem hatte ich das Gefühl, dass der den ganzen Film über keinen Bock hatte. Der hat die ganze Zeit geguckt, als ob man ihm den Bauch geboxt hätte.
Das habe ich mir auch gedacht. Also ich mag den Kevin ja total gerne. Hat ja viele großartige Filme gemacht und auch viele tolle Performances gehabt. Aber der schleicht ja durch den Film dadurch. Das ist ja unfassbar.
Als ob der keinen Bock hätte. Als wenn er da wirklich
nee. So richtig im Tiefschlaf. Merkst du richtig, boah, ich habe gerade der mit dem Wolf-Tanz gedreht. Ich habe da Bund mit Oscars zugeschissen. Ich bin jetzt der große Hollywood-Star und ich drehe jetzt Bodyguard. Ja, scheiße.
Aber ich vermute dass er wie Frank Farmer, vielleicht ein Null mehr, irgendwie $30,000 am Tag bekommen hat, um da mitzumachen und sagt, oh, wegen der Kohle mache ich das wohl.
Also, das ist ganz interessant. Weil Kevin Costner ist eine der treibenden Kräfte hinter dem Film. Der hat ihn ja produziert. Und Lawrence Kasdan, der Drehbuchautor, hat ihm von dem Projekt vorgeschwärmt bei ihrem gemeinsamen Dreh zu Silverado Mitte der 80er. Und ursprünglich sollte eigentlich Steve McQueen und Diana Ross das in den 70er Jahren machen. Aber leider halt wegen Steve McQueens Krebserkrankung, Gott hab ihn selig, ist auch nichts geworden. Deswegen hat auch Kevin Costner dieselbe Frisur wie Steve McQueen in Bullet.
Wem fällt es nicht auf, ne? Ja.
Das ist, Und was ich total amüsant finde, Kevin Costner soll Whitney Houston geraten haben, pass auf, Mädel, nimm vorm Dreh keinen Schauspielunterricht, ja, bringt nichts, ja, sei du selbst. Stattdessen gebe ich dir den besten Schauspiellehrer, den es gibt, ich selbst. Und,
ach, Kevin.
Also ich bin dabei, Pascal, ich mag Kevin Costner auch, wirklich. Ich glaube, Robin Hood, nicht Helden in Strumpfhosen, König der Diebe, ist wirklich so ein ewiger Milestone in meiner Cineasten-Vita, würde ich sagen. Aber es gibt halt Kevin Costner-Filme, da hast du echt das Gefühl, der Mann hat keinen Bock. Selbst wenn er den Film inszeniert hat. Ja, der hat einfach keinen Bock. Bodyguard ist so einer, wirklich.
Ja, Bodyguard ist echt, also, weiß ich nicht, Gefrierfachkino einfach. Da ist alles kalt dran, da ist keine Emotion drin, der gaukelt das nur vor, aber da kommt einfach nichts rüber. Also,
ich glaube, der hat auch nicht ein einziges Mal im Film gelacht oder so. Der hat wirklich dieses eine Gesicht von der ersten Sekunde an, als er den Typen in der Tiefgarage erschießt und endet, wenn er den Präsidenten wieder beschützt. Und genau dieses Gesicht hat er den ganzen Film über durch.
Ja.
Ich glaube, in der letzten Szene, wenn er da so hinter diesem Politiker steht, sieht man ihm einmal ganz kurz so schmunzeln, dort Motto, ich habe einen Popstar gepoppt.
Ich wollte schon wieder anfangen zu singen, ich sollte das Bier aus dem Kopf lassen.
Lass es raus, Kühne, lass es raus. Aber allerdings haben wir hier ja auch wieder ein klassisches Bodyguard- bzw. Leibwächter-Trauma. Denn wir kennen es zum Beispiel auch aus dem In the Line of Fire. Clint Eastwood, der ja John F. Kennedy nicht beschützen konnte und dadurch in ein tiefes Loch gestoßen wurde. Und im Falle von, wie heißt er nochmal?
Frank Farmer.
Vom Farmer-Junge auf jeden Fall. Der hat ja auch den Staatsschutz quittiert, nachdem er das Attentat auf Ronald Reagan nicht verhindern konnte.
Stopp, wo er frei hatte. Nicht vergessen, der war gar nicht dabei.
Und jetzt kommt ja das Geile. Er hatte frei, weil seine Mutter da gestorben ist. Und deswegen macht er sich Vorwürfe, dass er, weil der Ronald Reagan, der den Anschlag übrigens
überlebt hat, ja.
Als diese Szene kam, also wo Rachel und ihre Schwester und ihr Sohn mit Frank bei Franks Vater sind, wo ich mir echt dachte, was?
Das war so dämlich und dumm.
Also es fehlt nur noch, dass Frank Farmer vor so einem Bild seiner Mutter steht und ihr Vorwürfe macht, wegen dir konnte ich Ronald Reagan nicht beschützen.
Der übrigens überlebt hat, im Gegensatz zu dir.
Ja, aber der kennt's nicht, ne? Ja. Wenn ich irgendwie auf der Arbeit irgendwie so ein Geschäft vergeige, weil meine Mutter gerade gestorben ist, ja, dann quittiere ich auch direkt den Dienst oder was. So ein Scheiß.
Genau, jedenfalls ein ganz klassisches Trauma von Leibwächterfiguren.
Stopp, ganz klassisch beinhaltet, dass es häufiger sowas gab.
Ja, der Line of Fire halt.
Kacktrauma
Nee, das ist das Standardtrauma. Er konnte ein Attentat nicht verhindern, ja, und quittiert den Dienst. Das ist Standard. Ja.
Das weiß man noch.
Übrigens auch Angel, Olympus Has Fallen, gleiches Ding.
Ja. Aber das weiß man ja auch. Weißt du, bevor du eine Stelle als Bodyguard annimmst, gehst du zu deinen Eltern und sagst, Mama, Papa, wird die bitte jetzt sterben? Dann habe ich, wenn ich in zwei Wochen den
dann Job antrete, habe ich Ruhe.
Hab so, ich Ruhe. Vater, ich habe jetzt Schicht. Heute mal nicht abkratzen, okay?
Ja.
Aber so, diese ganze Szenerie bei Franks Vater ist wie so grandios. Also davor gab es schon ein paar andere Sachen, wo ich sagte, warum? Aber das ist, zur Erklärung, Rachel Maron hat eine Schwester, die heißt Nikki, mit der hat sie wohl ihre Gesangskarriere gestartet. Und während Nikki halt so im Hintergrund verschwunden ist, ist halt Rachel zum großen Star geworden.
Ja, erwähne aber noch ganz kurz, ja, sie ist, glaube ich, die Tanzchoreografin, lebt auch, glaube ich, noch in der riesigen Villa und ergötzt sich daran, dass ihre Schwester reich ist. Das ist wichtig.
ja, dezent. Und was macht man, wenn man eifersüchtig ist auf ein Familienmitglied? Richtig, man kifft sich die Birne zu, geht nach Los Angeles und beauftragt einen Profikiller, der nicht so professionell ist, weil den Ersten, den er umbringt, ist seine Auftraggeberin.
Ups.
Kann passieren.
Yeah, es war auch dunkel.
Ja, also, ja. Ey, das sind so viele Sachen. Also, ich springe hier gerade mal ein bisschen, aber das Finale spielt ja bei der Oscarverleihung, ja? Und dieser Sprung, den der Film macht, von wegen, ich bin so außer mir, meine Schwester wurde ermordet, hinzu, oh, Oscars, das sind 3 Sekunden, wirklich so, meine Schwester ist tot. Wann sind die Oscars?
Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass sie das überhaupt mitgenommen hat. Hat die danach nicht ein Interview gegeben? Und sagte dann, ja, meine Schwester ist vor 4 Minuten 30 gestorben. Aber ich konzentriere mich jetzt auf die Oscars, weil ich könnte ja gewinnen. Ja. Rachel, du bist cool.
Es ist sowieso so geil, wie diese Oscars dargestellt, also nicht dargestellt werden, aber wie so ihre Nominierung dargestellt wird. So nach dem Motto, ja komm, du hast eh gewonnen. Ist gut.
Wo haben die das
wir überhaupt gedreht? Wir interviewen die zukünftige Oscar-Gewinnerin. Nee, da ist noch ein Auswahlverfahren.
Das sieht ja auch so aus, als wenn sie das im Dorfgemeinschaftshaus von Altenstädt gedreht haben. Das ist ja wirklich unfassbar.
Ganz ehrlich, die Oscar-Verleihung in Knackte Kanone 3 sieht realistischer aus. Ganz ehrlich.
Das habe ich mir auch gedacht. Also die wird ja da parodiert. Das sah ein bisschen glanzvoller aus.
Ja.
Ich meine, da bist du Bodyguard, hast das Budget deiner Träume und drehst das dann in, weiß ich nicht, in der Halle, in der Dorfgemeinschaftshalle. Ja, unfassbar.
Ja. Von Appelhülsen da irgendwo in eine Turnhalle. Da hat 2 Stühle hingestellt und eine Bühne.
Ja, und dann Spiegel, damit die Leute sich doppeln, damit es aussieht, als wenn da 1000 Leute drin sitzen. Im Wahl sitzen da 10 Stück. Unfassbar.
Wobei sich ja eh die Frage stellt, jetzt, auch wenn wir jetzt vielleicht schon das Finale schon so ein bisschen vorwegnehmen und verraten, der Killer hat sich ja auch da eingeschlichen. Ich habe mir jetzt überlegt, da sind so viele Leute, die hinter der Kulisse dann auch verdächtig sind und gar nichts damit zu tun haben. Wie einfach ist das eigentlich, auf der Oscar-Verleihung Backstage zu kommen? Also gibt's da irgendwo eine Tür, wo dann steht so, jo, hier kannst du rein?
Ich habe mir sagen lassen, dass nach der Veröffentlichung des Films Bodyguard die Sicherheitsmaßnahmen drastisch erhöht wurden.
Schade, sonst hätte ich jetzt einfach mal ein Gemeinschaftsprojekt fürs nächste Jahr ausgesprochen. Thekencast live von den Oscars.
Aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ja? Also, Nikki beauftragt diesen Profikiller, dass sie Rachel
bekifft. Sie hat den bekifft beauftragt.
Genau. So. Sie weiß aber nicht, wer es ist. So. Und hat ihn noch nicht bezahlt oder so ähnlich war es. Und dann wird sie von ihm aus Versehen umgebracht. Wo ich mir als Auftragskiller denke, ja scheiße, jetzt ist ja mein Gehalt eh futsch, dann muss ich ja nicht weitermachen.
Mir stellt sich ja auch folgende Frage. Sie ist jetzt voll stoned. Ja. Sitzt in L.A., guckt im Telefonbuch nach, KW Killer, yo, da ist Jochen, den rufe ich an. Sie ruft Jochen an, sagt, bring meine Schwester um. Aber sie erinnert sich ja scheinbar daran. Warum hat die denn nicht am nächsten Tag gesagt, hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Ich rufe Jochen nochmal zurück. Frage 1.
Die wird halt
ich habe viele Menschen, Kohle die ich haben. Nicht mag. Gibt es irgendwie so eine Killer-Hotline, wo man anrufen kann und sagen kann, so, los geht's? Frage 2. Kann man das nicht irgendwie, ja, ich reklamiere das Ganze jetzt oder nö, Geschäft kommt doch nicht zustande, ich lasse das jetzt. Frage 3. Der Typ weiß doch auch nicht, wie sie aussieht. Wie ist denn das generell mit dem Bezahlen? Also ist er nicht auch der schlechteste Auftragskiller der Welt?
Ja, also, und sowieso steckt er auch, ich meine, sie sind ja dann irgendwie bei Frank Farmer's Dad, so. Und dann ist der Sohn von Rachel, fährt er mit dem Boot weg Und wo ich mir auch denke, und dann explodiert das Boot, aber Frank kann ihn vorher retten. Wo ich mir mal denke, warum, boah, also nimmst ein Gewehr, ja, so ein Scharfschützengewehr, das wirst du als Profikiller doch haben, und er kann sie doch ganz einfach aus der Entfernung einmal weg, pff, fertig.
Ja, nicht nur das, Frank rennt ja dem Boot hinterher, weil der Junge ja nicht schwimmen kann, der weiß ja gar nichts von der Bombe. Da ist voll Bohai und richtig Dramatik. Es ist irgendwie komisch, dass der Film unglaublich viele dramatische Sequenzen hat, die überhaupt nicht dramatisch sind.
Ja, das stimmt.
Da fährt ein Auto an dem Anwesen von Rachel vorbei. Boah, und da ist da hier Wettlauf mit der Zeit und stimmungsvolle Musik. Und er rennt da durch den Busch und springt auf das Auto und springt daneben. Und wo ich mir dachte, Junge, da fährt gerade einer zur Arbeit oder so. Also, und ja, da gut, ist es wobei, ja genauso.
Ja, wobei bei dieser Szene, okay, man weiß ja nicht, wer es ist, aber das mit dem Boot, da habe ich auch gedacht, alter Falter, ey, sorry, was ist denn das jetzt für ein Aufriss? Also ja, der Junge ist ja noch in Stegnähe, es ist einfach so.
Und die sagen also, wir nicht vorher, zum Glück weiß niemand, dass wir bei meinem Vater sind, diesen Ort kennt niemand und hier sind wir sicher, weil niemand weiß, wo das hier ist und.
Also ich hab die Szene kam und dann fing er dann an, so dass der kleine Junge auf diesem Boot sitzt und dann anfängt loszutuckern und dann rennt er los und schreit und ich dachte mir so, habe ich was verpasst? Ist da irgendwas? Was? Und dann habe ich zurückgespult und dann so, nee, der Junge nimmt einfach das Boot und dann dachte ich mir auch so, du hättest einfach schreien können, tu das nicht, du kannst nicht schwimmen, ja?
Oder mach sonst den Motor was. Aus.
Genau. Ich meine, keiner wusste, dass eine Bombe halt drin ist. Ich meine, wenn du gewusst hättest, da ist eine Bombe. Gut, da hätte man vielleicht vorher sagen können, Leute, hier ist das Haus meines Vaters, kleiner Profi-Tipp, nicht ins Boot, da ist eine Bombe. Also ich weiß.
Vor allem, er ist doch auch so clever und überprüft immer alles.
Anscheinend nicht. Es ist. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass sie die Bombe erst nachträglich so ins Skript reingeschrieben haben. Weil es ist ja nicht so, dass Frank irgendwie hinterher springt und schwimmt. Nee, der reißt den kleinen Jungen ja mit einer Clothesline, ja, wirklich förmlich vom Boot runter. Ja. Also, wenn der Film 18 wäre, säße der kleine Junge ohne Kopf da, wirklich. Und dann springt ihn halt zurück an Land, ja, und dann alle so, was hast du gemacht, Frank? Du bist so ein schlimmer Mensch. Und dann
ja, was hat er denn gemacht?
Ja.
So. Warum ist das ein schlimmer Mensch?
Du hast meinen Sohn gerettet, verdammt. Bitte!
Das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass sie sich nicht mehr mögen, ne? Ich hab Blick da nicht mehr durch, wann die sich mögen und wann nicht.
Der holt den Jungen darunter, okay, die Mittel sind vielleicht ein bisschen grob, aber okay, es kann ja sein, dass der mitten auf den See fährt und ins Wasser fällt. Ist halt ein Kind. Und kann nicht schwimmen, dann ersäuft er da. Hat vielleicht ein bisschen grob das Kind geholt, aber dass sie dem dann sagt, was fällt dir ein, Frank? Was machst du da?
Ja, und dann der Drehbuchautor, fuck, da muss auch irgendwas passieren. Ah, kommt Bombe im Boot.
Ja, irgendwie müssen wir dem Bodyguard nämlich immer recht geben. Also wir müssen seine Taten immer legitimieren.
Wobei, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Frank und Rachel, ich bin eindeutig Team Frank, weil diese Rachel, also ich glaube, die ist irgendwie Borderlinerin oder so.
Sie ist eine Zicke.
Die wechselt halt irgendwie von Minute zu Minute ihre Meinung. Am Anfang ist so, boah, ey, all die Sicherheitsverkehrungen, ist voll scheiße. Da passiert irgendwas und wegen, ja, da hat dir jemand einen Brief geschrieben, da stehen böse Worte drin.
Und aufs Bett gewichst.
Oder aufs Bett gewichst, genau.
Wer hat da aufs Bett gewichst?
Ja, und dann so, yeah. Oh mein Gott, mein Bodyguard hat recht. Dann irgendwie zwei Tage später, in dem Film dargestellt durch 2 Minuten, wir müssen aufpassen. Nein, nein, das ist jetzt aber, das geht mir zu weit. Das, so ist das nur ständig.
Ja, ich trete jetzt trotzdem auf. Genau, ja, ja. Wer hat aufs Bett gewichst?
Der Stalker, die hat ja zusätzlich zu dem Killer noch einen Stalker. Und der Stalker, das ist der, der immer dann heimlich ins Haus reingeht.
Ah.
Und dann eben aufs, ja, der hat dann eben Bock, ins Bettlaken zu ejakulieren. Schreibt einen Brief. Hat ja so einen kleinen Schrein bei sich auf der Arbeit von ihr im Spind, wo er dann nur Fotos hat. Und wird dann natürlich festgenommen. Warum, weiß ich nicht. Hab ich vielleicht verpasst oder ich hab's wieder vergessen.
Das ist ja der, große, sag ich mal, der Twist so ein bisschen. Hey, es gibt 2, ja?
Ja? Ja, aber Scholle, jetzt mal ganz ehrlich, du guckst auf die Laufzeit, siehst 19 Minuten, du guckst hinten aufs Cover, oh, 120. Ich glaube jetzt nicht, dass die da noch irgendwie Franz Kafka oder was vorlesen oder so in der Zeit. Also, oh,
Rachel, und nee, jetzt das war furchtbar schlecht. Ach.
Das war die Verwandlung. Schlecht.
Wobei, ich muss dem Film eine gute Sache geben. Ich fand's irgendwie ganz cool, als Frank dann eben auftauchte das erste Mal bei Rachel und dann eben die ganzen Sicherheitsvorkehrungen überprüft hat und versucht hat, alle zu verarschen, um zu zeigen, hey, hier liegen Fehler vor, das muss behoben werden.
Ja, aber das fand ich noch ganz nett. Ganz ehrlich, das habe ich dem Film mal nicht abgekauft, weil sie wird dargestellt als eine der größten prominenten Persönlichkeiten.
Ja, sorry, da ist ja überhaupt nichts. Ja, da ist wirklich. Ja nicht mal eine Kamera. Da ist ja nicht mal das Tor abgeschlossen abends.
Ja, wirklich. Also das habe ich nicht abgekauft. Das war, und vor allem, ich fand, ganz ehrlich, das war auch so eine Szene, wo ich dachte, die hat sich Kevin Costner selbst ins Drehbuch geschrieben. Damit er nochmal als der cleverste und geilste Typ im Universum dasteht. Weißt du, weil
ja, der Frank auch noch Farmer, die Szene. Ich
der kann nicht nur Leute beschützen
finden.
Ja, und gut schießen und ein Messer werfen. Nee, der weiß auch das Gewicht von Zink.
Oh. Was war das? Habt ihr das verstanden mit dem Messer werfen, wo er dir irgendwie 3 Messer da geworfen hat, wie ich zum Beispiel, wenn ich ein Messer werfen würde? Und später einfach haargenau alles getroffen hat. Wollte der den verarschen?
Ja, oder der wollte den, glaube ich. Ich glaube, er wollte erst die verarschen, damit der Typ sagt, oh, okay, ich habe mich geirrt. Und gehe dann, aber es ist halt auch der beste Bodyguard aller Zeiten, so der kann seine Talente nicht schmälern. Es geht nicht.
Oh, wie geil war denn die Szene, wo der sich mit dem Sicherheitsmann von ihr prügelt und die sich gegenseitig töten wollen? Das war auch so dumm.
Ja, es ist ja. Oh. Der erste Schlag von dem einen Typen aus und
der Sicherheitsmann, also zur Erklärung, die sind in einem Club. Also ja. Rachel weiß jetzt mittlerweile, Junge, ach Mädchen, da ist jetzt jemand, der auf dein Bett wächst. Und die Bombe, wo die alle erzählt haben, das war keine Bombe, Edgy Badge war eine Bombe. Sie ist also volle Möhre in Alarmbereitschaft und sagt, oh, das ist aber gefährlich. Jetzt muss sie zu einem Album-Release. Und da sagt Kevin dann, ah, nee, hier ist irgendwas faul. Und sie sagt, ja gut, dann sollten wir jetzt lieber gehen. Die Fans sagen, Rachel, tanz für uns. Und sie, yo, für meine Fans tue ich das. Habe ich schon nicht verstanden. Dann steht sie da in der Menge. Und wie dumm war das, als sie dann auf einmal so nah an den Leuten steht, dass die alle hochnehmen und da die durch die Menge da tragen. Und dann kriegt sie Panik. Komisch. Würde ich auch. Aber jetzt ist der Sicherheitsmann da, geht zur falschen Tür raus und ist sauer, weil Kevin und Rachel auf einer anderen Tür rausgegangen sind und mit dem Wagen schon mal wegfahren, weil sie war in Gefahr. Jetzt ist sie also sauer vor der Tür, geht zurück zu Rachels Anwesen und sagt, die sind jetzt ohne mich gefahren, ich musste 3 Kilometer laufen, ich töte Kevin. Was ein Schwachsinn. Weil
man weiß ja auch, wenn so eine Situation von Panik entsteht, parkt man die Limousine auch schön vom Vordereingang. Da, wo hey, alle raus können und nicht im Hintereingang. Ne? Ist klar.
Das weißt du als Sicherheitschef von Rachel Maron.
Natürlich. Und dann gehst du nach Hause und versuchst den Sicherheitschef, der endlich mal irgendwie Kameras angebracht hat und sonst irgendwas, den versuchst dann einfach totzuschlagen. Kriegst dann natürlich erstmal ordentlich selber aufs Fressbrett. Aber
das ist vollkommen mit verständlich. Dem Messer da steht, ich bring dich um und er, nein, lass das. Okay, ich lass das.
Ja, weil er auch das einmal das Messer so wirft. Pring. Und dann, naja, okay. Vergessen wir es.
Später sind die noch relativ gute Buddies.
Naja, es ist so, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
Aber das eine Stück vom Pack verliert am Ende ein Auge.
Und was wissen wir noch? Der Chauffeur ist eigentlich der ideale Assistent für so einen Bodyguard. Fand ich auch richtig kacke. Fand ich richtig scheiße.
Naja, wieso? So ein Chauffeur, wenn der mal in so einer Situation schnell fahren muss, dass er ihm ein paar Skills beibringt, ist doch schon sinnvoll. Nee,
der ist doch auch der persönliche Assistent gewesen. Der hat den Schwarzen beauftragt, hier zu sagen, so hier, hol mal meine Tasche, hier, tu mal das. Er sagt dann noch, ja, neben dem Chauffeur kannst du ja jetzt auch noch mein persönlicher Assistent sein. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Leute das da so mitmachen. Der kriegt das ja auch nicht extra bezahlt.
Sehr rassistisch.
Ja. Das hast du jetzt, aber ja. Irgendwie schon.
Sehr rassistisch. Ich habe übrigens gestern so ein bisschen meine eigene Geschichte gesponnen, nachdem ich auf dem Trichter war, dass Tony Scott diesen Film inszenieren sollte. Also mein Wunsch. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Hintergrundgeschichte von dem Attentat auf Ronald Reagan kennt.
Was mit Jodie Foster oder so?
Genau, also dieser John Hinckley, irgendwie so hieß der Attentäter, der hat das Attentat auf Ronald Reagan deswegen gemacht, A, weil er berühmt werden wollte und B, weil er seine Lieblingsschauspielerin Jodie Foster beeindrucken wollte.
Wusste er damals, dass sie lesbisch ist?
Nee, ich glaube nicht. Das war, glaube ich, 3 Jahre nach Taxi Driver. Ich glaube, okay. Da war die...
Jodie Foster ist lesbisch?
Guten Morgen, Kühne.
Thekencast, hier lernen wir dazu.
Ja.
Ich muss kurz Profikiller anheuern.
ich hätte es jetzt krass Wähle gefunden.
Wähle 555 Killer. Entschuldigung, Pascal.
Ja, ich hätte es jetzt krass gefunden, wenn der Film sich das getraut hätte und Jodie Foster da wirklich als Person genommen hätte, die Schutz brauchen würde. Das wäre ein interessanter Bogen gewesen. Hätte der Film natürlich mehr thematisieren müssen. Aber das wäre interessant gewesen. Aber
ja, es hat nur ein Problem. Oder 2 Probleme. Erstens, Jodie Foster ist eine herausragende Darstellerin, aber sie sieht nicht gut aus.
Könnte und aber dann einfach auch eine große Ja, klar. Könnte aber als Schauspielerin vielleicht sein. Einfach, dass sie sie kann sich ja auch, zu dem Zeitpunkt hat sie ja auch schon einen Oscar gewonnen für Das Schweigende Lämmer. Nee, hat sie nicht. Doch, hat sie.
Hat sie.
Ja. Genau, hätte man machen können. Damals war die auf jeden Fall groß genug, dass man sagt, komm, Jodie Foster spielt sich jetzt so ein bisschen selber. Kevin Costner hier. Aber wir müssen ein dunkles Kapitel aus deiner Vergangenheit, womit du eigentlich gar nichts zu tun hast, aber das verarbeiten wir hier ein bisschen. Tony Scott inszeniert das, das wird krass. Das hätte ich gerne gesehen. Oh, sag mal!
Da ist aber gleich richtig Party beim Stu zu Hause.
Da brennt ja die Hütte.
Also ich ärgere mich schon, dass ich hier nur 2 Bier stehen hatte. Ich habe mich gerade so in Rage geredet irgendwie.
Aber was hast denn du jetzt aufgeploppt, Stu?
Ja, was soll ich sagen? Der Stu hat seine Geheimnisse.
Ja. Ist es Alkohol?
Ja, ist es. Und hör auf zu fragen, sonst komme ich rüber und wichse in dein Bett.
Ich kiffe eine Runde und rufe 555 Killer an.
Also ich will ehrlich sein, aber das mit dem Killer fand ich halt einfach, also das war Inkompetenz von allen Seiten, wirklich. Also ich habe es nicht gerafft, vor allem wenn die Niki zumindest so dargestellt wäre, dass sie auch wirklich durchtrieben ist, ja, und ihre Schwester auch wirklich hasst, so, dass man auch aber das war ja mehr so, ja Mensch, das ist meine gute Schwester und ich war letztens mal ein bisschen betrunken und dachte mir, warum bin ich kein Star, aber gut, ich glaube, ich habe im betrunkenen Zustand nichts Schlimmes gemacht.
Weil ich vielleicht einfach nicht so gut singen kann wie meine Schwester.
Genau.
Wäre ein Grund.
Ja, die Figuren, die sind einfach nicht ausgearbeitet und was dann halt eben was dann halt einfach nach sich zieht, dass die ganzen Emotionen und die dramaturgischen Spirenzien, die da versucht werden, einfach nicht funktionieren. Der ist einfach schlecht geschrieben.
Ich bleib aber dabei. Das Ding hätte wirklich vernünftig werden können. Also
ich habe ja eben schon 5 Gründe genannt, wie man den hätte besser machen können.
Ne, also die Gegebenheiten waren da, aber das war wirklich Versagen auf ganzer Linie.
Denn, wenn man es mal zusammenfasst, ich sag jetzt einen Satz, den haben wir heute noch nicht gesagt. Bodyguard ist einfach stinklangweilig.
Ja.
Also ich sag das nicht gerne, ich bin kein Fan davon, Film langweilig zu nennen, ich bin ja auch kein Fan davon, Film unterhaltsam zu nennen, das sind so Nicht-Worte, aber Bodyguard ist einfach sowas von öde. Ich muss wirklich sagen, ich habe den, wie gesagt, gestern Abend, ich glaube um 8 oder so angemacht, habe den geguckt die erste Stunde, schön konzentriert auch, weil ich dachte, komm, jetzt guckst du mal wirklich hier so einen großen 90er-Jahre-Film. Und nach einer Stunde dachte ich mir schon, na gut, ja, hast wahrscheinlich deine 90 Minuten jetzt schon hinter dir. Dann auf die Uhr geguckt und habe dann gesehen, ey, 60 Minuten.
Dieser Moment, wenn die Uhr 2 Minuten vorgeht und danach 1 Minute zurückspringt.
Aber kennt ihr das auch? Ihr guckt einen Film, der halt wirklich, der langweilig ist, und ihr guckt so auf die Zeit und dann so, verdammt, noch 1 Stunde, und dann redet ihr euch das schön mit so Sachen wie, ja komm, der Abspann geht nochmal 10 Minuten.
Ja, ja, immer, immer. Ja. Jedes Mal. Na gut, Abspann. Manchmal ist man auch ein bisschen großzügig und sagt, oh, vielleicht hat es auch mal einen längeren Abspann. Vielleicht sind es auch 12 Minuten.
Ja. Vielleicht kommt ja noch zum Schluss. Da kommt ja noch das große Finale. Da ist bestimmt auch noch ein bisschen Action.
Ja. Ja, los, durchbeißen. Ja, ja.
Nee, es gibt ja auch diese Filme, die durch das Finale noch mal einiges besser machen. Wo du dann im Endeffekt noch so ein bisschen versöhnlich rausgehst und sagst, ja, okay. Auch noch das so, bietet Bodyguard nicht.
Nee, leider nicht.
Es kommt ja nicht mal zum Kampf zwischen den beiden. Er schießt ihn ja einfach. Also er sieht ihn, oh ja, da ist er. Und er schießt ihn.
Ja, wobei man ja auch sagen muss, so unrealistisch das Ganze ist, die Kämpfe sind ja sogar relativ realistisch. Also es ist ja kein großes Plemplem da, ne?
Aber der Film hätte dieses große Plemplem eben gebraucht.
Ja, oder er hätte einfach anders inszeniert werden müssen, damit er dieses große Plemplem nicht braucht. So ist es einfach ein Film, der total auf Spektakel macht, aber Spektakel nicht versteht. Es ist einfach so. Das ist Popkultur, frisst sich selber, bis sie komplett erstarrt. Was ich eigentlich interessant gefunden hätte, wenn er eben so auf eine in Anführungsstrichen realistischere Gewalt gesetzt hat, aber anders inszeniert worden wäre. Und er setzt ja wirklich auf eine realistische Gewalt. Hat am Ende übrigens eine schöne Giallo-Waffe mit Waffe mit der Pistole in der Kamera. Hätte man so von Dario Argento erwartet. Aber naja, das sind jetzt auch nur Sachen, wo ich mir das ein bisschen schön rede. In Wahrheit ist der Film einfach stinklangweilig.
Frage. Ja. Glaubt ihr, dass die Macher im Vorfeld schon wussten, dass das Ding Kult wird? So, dass es so ein bisschen einfach darauf ausgelegt war, so ein paar kultige Szenen reinzubringen, einfach nur unter der Prämisse, hey, der Film wird bestimmt kultig, wenn wir den rausbringen. Um das genauer zu erklären, ich habe viele Momente gehabt, alleine mit der Musik natürlich und dieser berühmten Abspannszene, die natürlich auch irgendwie in die Popkultur eingegangen ist. Mhm. Aber selbstverständlich auch, dass das war bestimmt nicht das erste Mal, aber eben, dass dann Kevin Costner dann beim Schuss noch vor Rachel springt und sie somit rettet und ähnliches. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die von vornherein davon ausgegangen sind, ja, wir machen im Endeffekt ganz, ganz viele Szenen, die am Ende des Tages so kultig sind, dass es eigentlich egal ist, was wir vorher drehen.
Also mein Eindruck von diesem Film ist einfach, dass das einer dieser Filme ist, die marktwirtschaftlich so kalkuliert sind, dass wirklich jede Szene von vornherein einfach so strikt geplant ist, dass der Regisseur da eigentlich gar keine Bewegungsfreiheit mehr hat. Also für mich ist das so ein richtiges Kalkülkino, wo alles komplett durchgetaktet ist, ja. Wo von Anfang an gesagt wird, so, wir haben Kevin Costner, den größten männlichen Star der damaligen Zeit, wir haben Whitney Houston, das machen die so, das machen die so, das machen die so, da kommt das Lied, da kommt das Lied, da kommt das Lied, dann hauen wir das Album an dem Datum raus, dann hauen wir den Film dann raus. Es ist halt so, wie gesagt, Popkultur, die sich selbst auffrisst, die da so richtig erstarrt in sich selber, in ihrem eigenen Pseudoglanz. Der ist ja nicht mal glanzvoll, der klingt ja nur glanzvoll, da ist ja nichts.
Er ist einfach
tot.
Lame und belanglos. Das ist einfach alles, ja. Ich gebe dem Film ja sogar noch, obwohl er hat auch so nichts Außergewöhnliches in seiner Kamera. Der ist einfach nur okay inszeniert. Also da ist nichts, also, was sich irgendwie im Kopf einbrennt. Okay.
Das einzig Außergewöhnliche, was in der Kamera ist, ist die Pistole von dem Killer am Ende. Aber, aber ich muss dir da absolut recht geben. Also wie gesagt, ich mag die Flugzeugszene ganz gerne, weil ich eben auch dieses Lied ganz schön finde und auch so, wie es eingesetzt wurde. Aber das ist ja echt so, das ist ja eine Warze am Arsch ungefähr. Ah, aber
Warzen am Arsch.
Ja, Warzen am Arsch. Immerhin ein bisschen was.
Gut, ganz lieb.
Es freut.
Too much information.
Es freut vor allem auch unsere Millionen Zuhörer. Ja, ich gehe da nicht weiter drauf ein. Aber es ist einfach so, dem Film fehlt so, obwohl er so groß ist, obwohl er so groß wirkt, fehlt ihm so, naja, Größe, ihm fehlt so das Alleinstellungsmerkmal, so das Erinnerungswürdige, so dieser Effekt, wo man sagt, ja, der ist jetzt nicht geil, aber das und das und das und das, das macht den schon erinnerungswürdig. Wir werden jetzt so denken, ja, Bodyguard ist dieser Scheißfilm, den habe ich jetzt irgendwann, ich glaube, vor 5 Jahren oder so gesehen, ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber Kevin Costner und Whitney Houston sind dabei, ja, ja. I will always love you, ja, ja. Brauche ich nicht nochmal
gucken. Nee, ich glaube schon, dass viele Leute den irgendwie erinnerungswürdig finden. Also ich habe als ich den Film abgeholt habe bei meinem Vater, habe ich dann mit meinen Eltern darüber gesprochen und die fragten, oh, wofür brauchst du den? Hast du ein Date? Ich sage, nope. Den muss ich für den Podcast gucken. Und dann ist das so, meine Mutter ist die Letzte, die irgendwie groß mit Filme was am Hut hat. So, die geht nur ins Kino, wenn Bond läuft, sage ich jetzt mal. So, da ist er noch immer drin und das war's dann auch. Und da ist dann lieber Rosamunde Pilcher und Rote Rosen, das wird da geguckt. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wir sprechen jetzt über Bodyguard. Och, so ein schöner Film, der ist doch toll, den gucke ich auch immer wieder gerne. Der Film wird viele Menschen erreichen und der wird für viele Menschen auch ein Film sein, der in Erinnerung bleibt. Und je nachdem, welches Publikum gerade diesen Podcast hört, denken die sich eventuell schon nach den ersten 10 Minuten, Alter, was für Penner, das ist ein super Film oder das ist ein guter Film.
Ja, da muss ich aber erstmal an die Leute sagen, die denken, wir sind Penner, nein, ihr seid Penner, es gibt auch andere Meinungen, kommt damit klar, sonst braucht ihr euch nicht mit Filmen beschäftigen.
Entschuldigung, Mama.
Außer Kühnes Mama, die ist heilig.
Kühnes Mama ist die heilig. Beste.
Kühnes Mama hat uns Kühne gebracht, die ist heilig, aber man muss das immer so ein bisschen in einem gewissen Kontext sehen. Wie hat man den Film damals gesehen? Hat man den vielleicht mit seinem Partner gesehen, den man dann geheiratet hat? Oder hat man den vielleicht auf einem geilen Date gesehen, wo man sich lange dran erinnert?
Hat man nach der Sichtung einen Kühne gezeugt?
Hat man nach der Sichtung oder im Kino noch vielleicht? man muss das
Oh Gott, so, jetzt habe ich Bilder im Kopf.
es passt zeitlich nicht, Kühne, keine Sorge.
Nein, ja, das stimmt. Gut, Bilder sind weg.
Ja, man muss das immer noch so ein bisschen kontextualisieren. Wir haben das ja auch, dass wir so Filme haben, die sind eigentlich nicht so gut, aber wir haben so persönliche, nostalgische Erinnerungen daran, dass man, der ist nicht gut, aber irgendwie gucke ich den doch immer wieder gerne.
Einen dieser Filme würde ich übrigens gerne mal mit euch im Thekencast besprechen, ich habe nämlich auch so einen.
Ja, wir haben alle solche Filme und wir haben davon auch zu Genüge.
Hat er was mit Heinz zu tun?
Ja.
Ja, und deswegen finde ich finde das auch vollkommen in Ordnung, wenn man Bodyguard mag. Also es gibt 1000 schlimmere Filme als Bodyguard, der ist halt einfach nur stinklangweilig. Ja. Ich habe es jetzt wieder gesagt, ich sage es nicht so gerne, aber ist einfach so.
Ich muss auch sagen, dass Bodyguard galt ja lange Zeit so als die Vorzeigeschmonzette. Also Schmonzette ist ein hartes Wort, ich meine es im positiven Sinne. Der 90er galt, bis dann Titanic kam. Und Titanic, finde ich, funktioniert für mich heute immer noch. Also Titanic, will ich ehrlich sein, die Romanze lässt mich da auch eher kalt, aber der Film hat doch
andere Qualitäten. Aber die funktioniert.
Genau.
Ja? Also Titanic ist ein Obermeisterwerk, das ist auch ein 10-Punkte-Film von mir. Ich finde, das ist einfach, über die Romanze, die knallt jetzt nicht so richtig rein, dass ich da so richtig mitleide. Allerdings, wenn Jack am Ende untergeht, das ist schon, das funktioniert. Ich will nicht sagen, dass mich das kalt lässt, aber es ist halt einfach, nach 90 Minuten kommt da Katastrophenkino par excellence. Das ist immer noch unangefochten, was da für eine Stimmung erzeugt wird. Ja.
Ich glaube auch, dass Bodyguard den großen Vorteil hat, oder das, was du gesagt hast, Pascal, finde ich eigentlich ganz gut, dass das eben so ein Studiofilm ist. Bodyguard ist dieser Film, wo die Frau zu Hause sitzt und sagt so, oh, guck mal, das ist eine Liebesgeschichte und die küssen sich und guck mal die Musik. Und der Mann sagt, ja, da gibt's einen Killer, da gibt's einen Bodyguard, da wird ein bisschen geschossen, da wird ein bisschen geprügelt. Das ist der optimale Film eben für Pärchen, die im Film nicht unbedingt auf einer Wellenlänge sind.
Richtig. Und man konnte damals noch relativ gut, also im Vergleich zu Titanic konntest du damals als Frau nicht, konntest du noch nicht argumentieren, da ist Leonardo DiCaprio dabei. Da hast du früher gesagt, nee, die Scheiße gucke ich mir nicht an. Mhm. Aber mit Kevin Costner kamst du als Mann in den 90ern sehr gut klar, weil der hatte ja vorher auch schon große Actionrollen. Spielt da den Motherfucker Bodyguard, schlägt hin einfach. Das ist sehr richtig, wie du das erkannt hast. Man konnte sich da so geschlechtlich auf einen Nenner einigen. So ist er ja auch konzipiert worden. Es gibt ja immer dieses Vier-Säulen-Modell. Also wirklich, dass du Mama, Papa, Tochter und Sohn, das ist der Studioanspruch, dass du diese vier Parteien ins Kino bekommst und das kriegst du mit Bodyguard einfach.
Ja. Ich würde auch sagen, dass als der rauskam, war der bestimmt auch im Kontext seiner Zeit auch besser. Aber der ist halt einfach nicht gut gealtert.
Ja, der ist ja auch wirklich ein Dokument seiner Zeit. Das ist einfach so.
Ich würde langsam mal so zum Schluss kommen wollen. Ich habe noch ein paar Fakten. Das erste ist, oder willst du noch irgendwas Wichtiges sagen, Pascal?
Nein, ich bin
jedes Wort, was hier gedacht wird, ist wichtig.
Nichts mehr Analytisches.
Also, bei Testvorführungen soll es wohl zu regelrechten Spottwettstreiten der Zuschauer gekommen sein, jedes Mal, wenn Whitney Houston auf der Leinwand zu sehen war. Deswegen wurde der Film nochmal umgeschnitten, weil Whitney Houston auch in ihrem Vertrag wohl festgelegt hat, dass sie in dem Film gut aussieht. Also jetzt nicht nur optisch, sondern, ne? Und Kevin Costner hat dann auch nochmal den Final Cut dann übernommen und der Regisseur, Regisseur Mick Jackson hat zu der Leinwandchemie zwischen den beiden Hauptdarstellern Folgendes gesagt. Es gab keine Chemie zwischen ihnen. Sie sahen aus wie, wie Kumpels, die sich die Zeit vertreiben und nicht wie ein Liebespaar.
Passt. Ja? Wobei die halt auch nicht mal wie Kumpels aussehen.
Ja, und tatsächlich wurde dann beim Schnitt darauf geachtet, dass relativ viel von den Dialogszenen entfernt wurden, die Whitney Houston hat. Und sie haben darauf geachtet, dass vor allem ihr Gesicht immer zu sehen ist.
Ja, da merkt genau das, was ich eben schon gesagt habe, wird doch jetzt nochmal unterstrichen.
Whitney Houston, mach Werbung für Whitney Houston.
Das ist so durchkalkuliert, das hasse ich. Also das ist, also es gibt total viele gute, durchkalkulierte Studiofilme, keine Frage. Ja. Aber das ist echt so Popkultur, wie gesagt, die erstarrt an ihrer eigenen Dominanz. So, das mag ich nicht.
Ja. Dann sei noch erwähnt, dass Bodyguard, der ja in den USA schon 92 rauskam und bei uns erst Anfang 93, der zweiterfolgreichste Film des Jahres 92 war. Der einzige Film, der erfolgreicher war, war Disneys Aladdin.
Ah. Ja? Sehr guter Film.
Ja, und jetzt ein Fakt, den ich sehr schön finde, nämlich die Villa zu Beginn des Films, in der wir...
Jetzt kommt der Pate, oder?
Ja, genau.
Ah, das habe ich sofort erkannt gestern. Ja. Ich dachte, das kennst du doch. Irgendwer kennst du das doch. Und dann habe ich nachgelesen, das ist die gleiche Villa wie beim Paten, ja, ja.
Genau, die Szene, wo der Typ den Pferdekopf im Bett findet, das ist dieselbe Location. Genau. Und die Villa gehörte Randolph William Hearst, so ähnlich, der das Vorbild war für Citizen Kane. Ja. Ja. Also ich würde sagen, wir sind wirklich am Schluss angelangt. Allerdings, also ich will ehrlich sein, normalerweise kommt jetzt das Bodycount-Quiz, ist bei dem
Film. Das finde ich übrigens kacke, weil ich da ständig verliere.
Ja, deswegen machen wir auch heute keinen Bodycount-Quiz, der in dem Film, glaube ich, echt sehr niedrig
wäre. Drei, oder?
Drei, glaube ich. Ja, ja, der Typ am Anfang, die Schwester und der Killer, drei.
Ja, drei.
Und ein Auge, ja. Wir machen etwas anderes. Und zwar, einer von euch, ich glaube, Pascal war es, hat ja schon festgestellt, der Soundtrack war mordsmäßig erfolgreich.
Mhm.
Ja, ist der bis heute erfolgreichste Film-Soundtrack aller Zeiten. Und ich kann euch mal sagen Folgendes. Auf dem zweiten Platz ist der Soundtrack von Nur Samstagnacht mit weltweit um die 10 Millionen verkauften Exemplaren. Und jetzt die Frage an euch. Wie viele Exemplare in Millionen hat der Bodyguard-Soundtrack verkauft?
Gott.
Ja, mehr als vier auf jeden Fall.
Also Platz 2, Nur Samstagnacht mit 10 Millionen. Wie viel hat dann Bodyguard?
Das Bodyguard ist
mehr, richtig?
Ist das Album, oder?
Ja. Also, König, ich wiederhole es doch mal für dich. Die erfolgreichsten Filmtracks aller Zeiten. Auf Platz 2, Nur Samstagnacht mit um die 10 Millionen. Die Frage ist, wie viel hat Bodyguard?
Ja, ich muss mich auch entschuldigen, ich habe dir gerade nicht zugehört. Ich hatte nämlich so einen richtig lauten Röpser im Hals und wollte den jetzt nicht raushauen.
Und ganz was Neues.
Ja. Diesmal nicht. Ich sage 17 Millionen.
Okay, Pascal?
Boah.
Nicht googeln jetzt, ne?
Nee. Googeln, sag mal. Googeln. Ich sag. Was hast du gesagt? 17?
17 Millionen Mal wurde das Ding verkauft.
Also 7 Millionen mehr als der Zweitplatzierte.
Ja. Yep.
Nee, ich geh mal all in. Ich, weißt du, was ich mache? Ich drehe die Zahl einfach um. Ich sag 71.
Boah.
Also,
nee, ich würde noch als zweite, also, ja, 24 Millionen könnte auch sein. Nee, ich bleib bei 17.
Also, da Pascal ja wirklich in den Orbit gegangen ist, bist du, lieber Kühne, näher dran. Es sind 37 Millionen.
Ui. Oh.
Also, eine Diskrepanz von 27 Millionen zwischen dem ersten und dem zweitplatzierten.
Boah.
Und das ist heftig.
Das ist heftig. Ja, ja. Das ist, kann man sich jetzt ungefähr ein Bild davon machen. Wo die Whitney damals stand und wo der Film auch damals stand. Also, ja. Was weißt du zufällig das Boxoffice von Bodyguard?
Gesamt weltweit 411.
Ja, so. Braucht man nichts zu sagen, denke ich. 1992 braucht man nichts zu sagen.
Ja. Dann würde ich sagen, es ist ein guter Schlusspunkt.
Braucht man nichts zu sagen? Dann würde ich sagen,
ja.
Feierabend.
Ihr Lieben, ich will ehrlich sein, nachdem ich Bodyguard gesehen habe, dachte ich mir, fuck, ey, das wird der schlimmste Thekencast aller Zeiten und ich bin mir sicher, Bodyguard-Fans werden dem zustimmen. Ich muss aber sagen, ich fand das jetzt doch ganz nett.
Ich auch. Ich finde das aber immer nett.
Das ist der kleine Bruder von Scheiße, das war super.
Ja, ich fand das auch sehr schön.
Das ist wieder einer dieser Filme, wo es mehr Spaß macht, drüber zu reden, als ihn zu gucken.
Mhm.
Ja, es gibt ja auch die anderen Filme, sowas wie hier Deadly Revenge, wo das Gucken einigermaßen spaßig war, aber ihn zu besprechen war dann nicht so ergiebig, ne?
Ja. Erinnert die Zuhörer doch nicht an unsere nicht ganz so glorreichen Zeiten beim Thekencast.
Ach, der war aber auch in Ordnung. Also ich finde, wir haben keinen einzigen schlechten gemacht. Wir haben echt ein paar Highlights, wir haben ein paar routinierte Folgen und ich glaube auch, dass der Bodyguard-Podcast wieder zu den sehr guten gehört. Also ich freue mich schon, den zu hören.
Ja, gut.
Wo kann man uns denn überall hören, Stu?
Im Internet.
Ha! Ey, weißt du was? Ich habe die genialste Überleitung der Welt gemacht.
Und ich habe sie eingeleitet, Alter.
Ja, ja, also das hätte richtig Teamwork werden können.
Also ich,
wenn du
nicht
schon betrunken bist, wegen der Prosecco.
Ich werde jetzt hier nicht die ganzen Plattformen auflisten, wo man uns hören kann, denn wenn ihr das hier hört, habt ihr uns ja auch gefunden. Ja? Also, aber ich sag mal so, Spotify ist eine gute Anlaufstelle, Google Podcasts, Apple Podcasts und wie sie sich alle heißen. Super. Ich kann noch sagen, dass wir sehr dankbar sind, dass ihr uns gehört habt und dass ihr Movieback auch noch bei Instagram, Facebook und Twitter findet. Und bevor wir uns jetzt wirklich verabschieden, möchte ich eine Sache noch mit euch machen. Oh. Lasst uns zusammen singen.
Nein!
Komm, Kühne, wir beide.
Komm, Pascal, es ist Jubiläum,
nein,
es ist
nein,
quasi
nein,
die
nein,
Geburtstag.
Also bei aller Liebe.
And ihr müsst schon mitmachen.
Ja, ich mache.
Schweige einfach.
Los, Pascal, jetzt.
Nee, ich höre mir das an. Ich versuche nicht zu lachen. Ich lass euch singen. Haut es voll
also,
raus.
Also, komm, Kühne. Wir beiden echten Männer auf drei. Eins, zwei, drei. And I will always love you. Ja, also wenn das kein Grammy gibt, weiß ich es auch nicht. Tschüss,
wow.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Es tut uns leid, dass wir gesungen haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
According to the experts in such matters, if you drink, go to the movies each week. Here, a few drinks bring out the best in your personality.
Kühne, sing doch mal I Will Always Love You. Sing mal
and
an.
I will always love you.
Warum habe ich zwei Bier getrunken und tu den Scheiß denn auch noch? Wenn du das drin lässt, dann ist richtig was los.
Wenn du das rausnimmst, ist was los.
Ich könnte mich beide mal.
Entscheid dich, wenn du mehr magst.